ARD Sounds.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nicole Köster.
Georg Ringsgwandl ist zu Gast in SWR 1 Leute. Schönen guten Morgen. Grüße Sie.
Guten Morgen.
Sie sind Künstler, Liedermacher, Autor, Kardiologe, so vieles und seit mehr als 40 Jahren auf der Bühne vielfach ausgezeichnet. Wir wollen über Rock'n'Roll als Lebensprinzip sprechen. Wann war Ihnen denn klar, Rock'n'Roll muss sein?
Das war mir schon relativ früh klar. Schon bevor ich den Führerschein hatte, war mir das schon klar. Das Prinzip ist natürlich eine Geschichte, aber dann hat das Leben mich natürlich so mal fest, wie gesagt, am Genick gefasst und habe mich dann durch so verschiedene Stadien noch also geschleudert, geboxt, geschleift und irgendwann ist der Rock'n'Roll dann wirklich, also beruflich und das ganze Leben die Überhand nahm. Da war er dann schon in einem Alter, wo andere schon ihre Rente durchkalkulieren.
Wie unterscheidet sich denn Rock'n'Roll zu der Zeit damals, als Sie sich dafür entschieden haben, zu heute?
Damals war er noch einfacher. Damals gab es noch Fernsehen, Radio und Zeitungen und natürlich Mundpropaganda. Und heutzutage gibt es fast keine Zeitung mehr, fast Radio gibt es noch. Das ganze Radio ist unwichtig, außer im SWR 1 natürlich. Das Fernsehen hat nicht mehr diese Bedeutung und es gibt das Internet mit allen Segnungen. Und das macht es natürlich für die jungen Leute von der Musikproduktion einfacher. Aber vom Bestehen und vom sich Durchsetzen ist es wesentlich komplexer geworden. Die Konkurrenz in diesem Geschäft ist wesentlich härter geworden, als sie jemals war.
Und dieses auf der Bühne stehen, ist das dann so etwas wie eine Sucht, die Sie weiterhin den Rock'n'Roll leben lässt?
Das ist eine Sucht, ja. Das darf ich nicht laut sagen, weil sonst kommt das Bundesgesundheitsamt und fährt dazwischen. Aber eigentlich ist es ein krankhafter Zustand. Oder sagen von außen gesehen, weil jeder, der auf die Bühne geht, hat an sich nicht alle Tasten im Schrank. Kein Mensch, der wirklich normal ist, geht auf die Bühne. Aber diejenigen, die das müssen, die ziehen daraus zum Teil ein unglaubliches Vergnügen und unglaubliche Befriedigung, freuen sich unglaublich, über große Freude dran. Es ist einer der schwierigeren Berufe. Aber wenn man mit dem mal verfallen ist, dann ist es schwer rauszukommen. Und vor allem, weil dann alle möglichen Leute sagen, das ist klasse, was du machst. Sagen die Leute. Aber man weiß ja nicht, ob das, was die Leute sagen, stimmt. Ich meine, in Ungarn jetzt, gestern hat es gestimmt wieder. Ja. Aber ob es in meinem Fall stimmt, ist eine ganz andere Frage.
Ja, der Oppositionsführer hat die Wahl gewonnen, Roger. Ja. Wir werden morgen darüber sprechen in SWR 1 Leute. Heute geht es eben um Rock'n'Roll als Lebensprinzip, um zu diesem roten Faden nochmal zurückzukommen. Also E-Hopcore, Duschgel, wasch mich mit einer Bürsten. Für mich tut's später ein gebrauchter Fichtensarg. Ist eine Zeile aus Ihrem Konsumverweigerer. Sind solche Songs auch so ein bisschen Lebensmotto?
Das ist einer der Songs, die wirklich, wirklich aus der tiefen Seele geboren sind. Das ist natürlich so etwas poetisch überzogen. Aber das ist eine der Texte, die in einem stillen, ruhigen Moment mir einfach so rausgesprungen sind und aufs Papier gehüpft sind. Und die aus irgendeinem Grund jetzt einige Jahrzehnte überstanden haben. Das ist ein wichtiges Prinzip, ja, dass ich denke, dass die wirklichen Freuden mit äußerlich ganz bescheidenen Mitteln zu erreichen sind.
Britta schickt uns gerade eine Nachricht direkt ins Studio und sagt, Mensch, wie schön wieder von Georg Ringsgwandl zu hören. Er ist unser privater Hero. Viele seiner Sprüche begleiten unseren Alltag schon seit langem. Zum Beispiel sagen wir, wenn wir einen Jaguar auf der Straße sehen, nur noch den konst nit mitnehmen. Das müssen Sie erklären, Georg Ringsgwandl. Was hat es mit dem Jaguar auf sich? Also,
der Jaguar, das kommt. Also im Song, den ich den 1988 geschrieben habe, das heißt Nix mitnehmen. Und das ist eine quasi Übersetzung vom Bob Dylan-Song, der im Original heißt You Gotta Serve Somebody. Und you gotta serve somebody, ist, dass jeder Mensch irgendwas anderem dienen muss. Das hat sich auf Deutsch nicht übersetzen lassen. Dann habe ich nach einigen Jahren versuchen, habe ich dann das umgebaut in, dass du nichts mitnehmen kannst. Also ganz egal, wer du bist, ob Vorstandsvorsitzender oder Maurer, du kannst nichts mitnehmen. Und dieser Song hat natürlich irgendwie einen Mordsfurore gemacht damals, und sodass dieser Spruch nichts mehr nimmer sich halt enorm verbreitet hat. Ja, und der hatte natürlich universelle Gültigkeit.
Ja, absolut. Ja, und wenn man 40 Jahre auf der Bühne ist, geht es dann weiter darum, Sie gehen jetzt gerade, sind auf Tour, nächste Woche Karlsruhe und Stuttgart, geht es darum, sich immer wieder neu zu erfinden, oder was ist dann der Antrieb?
Das ist keine ganz einfache Frage. Ich mache das gern. Ich bin mir nicht auch bewusst dessen, dass das Ganze ein Suchtproblem ist. Also, dass derjenige, der gerne auf die Bühne geht, irgendeine Art von Sucht haben muss. Es ist in der psychiatrischen Forschung noch nicht ganz geklärt. Es ist eine, in meinem Alter ist eine kleine Schwierigkeit darin, dass man weiß, dass es nicht mehr so lange geht. Ich weiß nicht, ob das in Karlsruhe das letzte Konzert ist oder in Stuttgart, keine Ahnung. Und ich weiß natürlich, dass ich da nicht irgendwie das Terrain streitig machen kann, den ganzen Mega-Acts, die die Stadien füllen. Aber es ist so, dass ich ja weiterhin Songs schreibe und ja, Theaterstücke und alles Mögliche geschrieben und schreibe weiterhin Sachen, von denen ich glaube, dass sie mit der Welt, die uns umgibt, etwas zu tun haben. Und wenn mir das gelingt, das in eine Form zu bringen, die musikalisch ansprechend ist, die vielleicht sogar so ist, dass ein paar Leute in den Saal kommen, sich das freiwillig anhören, dann hat das zumindest eine gewisse Berechtigung. Wenn es so ein paar hundert sind, vielleicht sogar noch mehr. Und aber ich weiß, dass das Ganze endlich ist. Ich kann nicht genau sagen, wann der Schluss ist. Ich hoffe, um die Leute nicht zu schockieren, nicht während eines Konzertes. Aber im Augenblick mache ich das noch gern. Also ich müsste mich jetzt im Augenblick künstlich irgendwie einsperren zu Hause, wenn ich das nicht täte. Aber ich bin auch nicht so besessen von dem Gedanken, dass ich glaube, dass die Welt ohne mich nicht weiter existieren könnte. Das ist eine Möglichkeit.
Ja, Mick Jagger ist 82, plant für nächstes Jahr auch weitere Konzerte. Also von daher, das ist ja auch ein Fitnessprogramm auf der Bühne, denke ich, oder?
Ja, und Mick hat ja nur einen eigenen Personal Fitness Trainer, habe ich nicht. Aber der Mick Jagger ist eine Ausnahme. Der Mick Jagger ist einer von den ganz, 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 ganz wenigen Leuten, die in einem hohen Alter nur eine enorme Fitness haben. Aber auch der Mick ist im Tod schon ein paar Mal von der Schippe gesprungen. Also, und solange das geht, aber alle, die in dem Alter sind, das hat beim Sinatra schon angefangen, das ist auch heute noch so, wir haben das nicht ganz leichte Problem zu lösen, wann wir es gut sein lassen. Und oft haben wir diese Entscheidung nicht mal selbst in der Hand.
Ja. Gibt es da so Überlegungen zu sagen, ja, ich mache jetzt, viele Bands sagen, wir haben jetzt 30-jähriges Bandjubiläum und dann ist Schluss und dann kommt dann das Jubiläum zum 33. Geburtstag und dann sind sie wieder da. Also sie sind ja auch Autor, sie schreiben Theaterstücke, sie sind Kardiologe, also sie haben so viele Möglichkeiten, aber sie haben diese Sucht eben mal angesprochen. Die Bühne ist dann doch etwas, wo sie es immer wieder hinzieht.
Es hat ja einen Grund gehabt, dass ich die Medizin, die mir wirklich unglaublich Spaß gemacht hat und die ich eine unglaubliche Energie in die Ausbildung investiert habe und die mir wirklich großen Spaß gemacht hat. Es war ein Beruf, den ich wirklich 20 Jahre lang mit wirklich großer Begeisterung ausgeübt habe. Und es ist mir auch nicht leicht gefallen, diesen Beruf aufzugeben. Und als ich die Medizin sozusagen verlassen habe, als Brotberuf, da war ich ja schon 44 dann, als ich dann rein mit Musik und Theater weitergemacht habe, das ist schon ein Alter, wo man sich das überlegt, vor allem wenn man irgendwie Familie mit 3 Kindern ernähren muss und 500.000 Schulden hat, ist es ja kein ganz einfacher Sprung. Aber ich habe mir das ja gut überlegt und ich dachte damals, es ist eine Once-in-a-Lifetime-Chance. Und ich dachte mir, wenn du es machen willst, mach es jetzt. Dann bin ich in die Kontemplation, in die Andacht gegangen. Und nach 2 Jahren Andacht habe ich mir gedacht, okay, ich mach's springen. Und ob der Sprung gut gegangen ist, weiß man immer erst hinterher, wenn man aufkommt. Aber in dem Fall ist es gut gegangen.
Was für eine Verwandlung findet denn eigentlich von Ihnen, von dem Menschen zu Hause zu dem auf der Bühne statt, wenn Sie dann einen Konzertsaal betreten? Was passiert da in Ihnen?
Also alles Mögliche, was in dem relativ normalen Menschen zu Hause, im Haus und im Garten und in dem Freundeskreis sozusagen, nicht erscheinen darf oder nicht erscheinen soll und es sich dann ansammelt über Wochen, das explodiert dann sozusagen in dem Augenblick, wo er auf die Bühne geht und wo die Anstandsregeln der Nachbarschaft nicht mehr gelten. Dann sprüht es alles raus, wie so ein kleines illegales Feuerwerk. Und dann sind die Nachbarn und die Leute auch bereit, das anzuschauen und finden es sogar ganz witzig, wenn man sich zu Hause so aufführen wird, wenn die alle entsetzt, würde ich nie mehr zum Grillen eingeladen zum Beispiel.
Ja, zum Beispiel mit Frauenklamotten bei Männern sind bei den Drag Queens angesagt, aber Sie haben das ja dann auch sehr früh zu Ihrem Bühnenprogramm gemacht. Wie war die Idee dazu entstanden?
Ich habe das ja gemacht dann sozusagen ab 78 ungefähr schon. Und es war natürlich dann, also in Bayern, München, Oberbayern, so, wo ich damals zunächst auftrat, war das natürlich irgendwie also ein was Disruptives. Es war nicht irgendwie ein kompletter Bruch, weil die bis dahin die ganzen Kleinkünstler alle in Jeans und in Holzfällhemd aufgetreten sind. Und aber ich muss nicht auch sagen, dass diese paar Frauen, die mich da inspiriert haben zu diesem Outfit, die mich da bestärkt haben darin, das waren Go-Go Girls gewesen, die in den 70er Jahren schon überall in Landdiskotheken getanzt haben und so weiter. Und die natürlich mit der englisch-amerikanischen Popmusik vertraut waren. Und es ist so, als ich in den 70er Jahren ein paar Jahre in Berlin gelebt habe, da hat sich damals schon eine ganz massive, also nicht nur Romy Haag und ihr Laden, hat es eine ganz massive Transen- und Transvestitenbewegung gegeben. Und das hat sie dann in England und Amerika mit Boy George und mit Lou Reed und später David Bowie und Mark Bolan und so weiter, ist das ja geblüht damals schon, während es in Deutschland so nur etwas normal, so bluesrockig zuging. Ja. Und das fand ich damals einfach sehr attraktiv. Ich fand auch diese ganze englische Musical-Kultur, diese etwas fadenscheinige 20er, 30er Jahre Entertainment-Bühne, fand ich wirklich sehr anregend. Und das war der Grund, warum ich damals so aufgetreten bin. Weil ich dachte, es ist zu wenig, dass man bloß auf die Bühne geht und da irgendwie ehrlich da seine paar Gitarrenakkorde runterschrubbt und den Leuten irgendwelche sozial aufrührerischen, wichtigen Botschaften sozusagen aufs Auge presst. So ist es entstanden.
Ja, und trägt ja auch zur Verwandlung dann auf der Bühne bei. Jetzt haben Sie eben mal gesagt, dass das wirklich eine Sucht ist, auf die Bühne zu gehen. Sie machen das seit mehr als 40 Jahren. Sie sind jetzt ausgebildeter Kardiologe und Arzt. Beobachten Sie sich dann manchmal selber dabei, so dass Sie sagen, ja, ich guck mal, wie ich da gerade unterwegs bin?
Nee, so professionell bin ich nicht. Ich gehe da raus, ich habe das nie geübt, was ich da mache. Und ich hab da nie ein Programm gehabt dafür, sondern ich habe es einfach aus dem Affekt rausgemacht. Zum Teil, während ich zu Hause das Zeug zusammengeräumt habe, habe ich nur irgendwas mitgenommen, was gerade rumlag an bunten Zeug. Früher bin ich auch nur durch die Drogeriemärkte sozusagen getigert und habe besonders grelle, besonders abgedrehte Sachen einfach mir nur gekauft. Und das habe ich dann immer sozusagen noch momentan im Impuls gemacht.
Sehr spontan.
Spontan, weil ich gerade irgendwie das Gefühl hatte, wenn ich den Song singe, dass ich dann irgendwie ein Model bin bei Dior in Paris oder ich bin irgendwie gerade irgendein überdrehtes Huhn, das gerade irgendwie in einer billigen Schlagersendung auftritt oder bin so ein aufgeplusterter Rockstar, der irgendwie vor 40.000 Leuten meint, er ist Gott und so. Also das waren sozusagen unterschiedliche Parodien, die da sozusagen diese Figur auf der Bühne vorgeführt hat, sich selbst sozusagen zum kompletten Narren zu machen. Das war so die Idee. Hinterher habe ich mich dann, als ich das zum ersten Mal im Fernsehen gesehen habe, dann dachte man, was ist denn das für ein Typ? Wer ist denn das?
Mit 11 landet Doris als Babysitterin in Ringsgwandels Familie, verkauft mit 12 Platten bei seinen Konzerten und wird zur unverzichtbaren Tourmanagerin. Georg Ringsgwandel, Sie erzählen eine so abgefahrene Geschichte über Ihr Tourleben aus der Perspektive von eben diesem Mädchen Doris. Wie ist Ihnen diese Story eingefallen?
Die Geschichte ist zu großen Teilen wahr. Einige Personen, die drin vorkommen, haben natürlich einen anderen Namen, sind leicht verändert und zum Teil sind 2, 3 reale Personen dann in einer Person sozusagen zusammengewachsen. Und Und das Verrückste ist das, dass ich habe vor einem halben Jahr zum Beispiel, kriege ich eine E-Mail von jemandem, der mir vollkommen unbekannt ist, und der hat tatsächlich diese Doris getroffen. Und zwar, ich habe immer gedacht, sie ist irgendwo auf den Kanaren oder auf den Kap Verden irgendwo gelandet. So. Und der hat sie getroffen mit ihrem Typen auf den Azoren.
Und hat er ihr gesagt, dass es ein Buch über ihre Geschichte gibt?
Das wusste ich, sie ja was funktioniert. Das weiß ich jetzt nicht genau. Der wollte von mir irgendeinen Gegenstand, den er als Erinnerungsstück dort irgendwie in so Plastik einbauen kann und so. Der Typ war schon etwas abgedreht, sodass man für seinen Geisteszustand auch nicht bürgen kann. Und die Doris, was mich gewundert hat, ist das, dass er sagt, dass die irgendwie runtergekommen ist, dass die mit ihrem Typen, dass die einfach etwas, er hat den Eindruck, dass die zu viel saufen, aber das weiß man auch nicht sicher, weil der Typ selbst nicht ganz sauber ist. Also das Leben von ihr hat sich anscheinend anders entwickelt, als ich das so gehofft oder gedacht habe. Ja, das war die Doris so. Und diese Geschichte von ihr, die ist in praktisch allen Teilen wahr, ist es so, dass natürlich verschiedene Personen anders dargestellt sind, anders heißen und auch natürlich verändert sind, weil man, der Roman hat nicht den Sinn, dass man irgendwelche Leute bloßstellt oder so. Und das Leben, das sie führt, so zwischen einer bürgerlichen Existenz, die sie zunächst haben wollte, und dann zieht sie es aber doch in die Theaterwelt und in die Musikwelt, das ist das Tourgeschäft. Bis er irgendwann merkt, dass das Tourgeschäft für eine gedeihliche Familienentwicklung nicht geeignet ist. Ja. Entweder man ist auf Tour und man lebt dieses Tourleben mit Musik, mit Rockmusik, mit diesen ganzen Exzessen, die dazugehören. Oder man hat eine vernünftige Familie, weil die Kinder, vor allem die jüngeren Kinder, die unter 20 sind, die wollen auf gar keinen Fall damit etwas zu tun haben. Die wollen einen normalen Vater, wie meine Töchter gesagt haben, meine Tochter mit 13 hat zu mir gesagt, Papa, warum machst du nichts Normales wie andere Leute? Und ich sage, ich bin noch Arzt. Sagt sie, ja, aber du bist kein normaler Arzt und die anderen Mädchen haben alle vernünftige Väter und warum ist es bei uns so schräg? Ja. Und da hat sie recht gehabt.
Ja, und Sie beschreiben eben diese Geschichte aus der Perspektive des Mädchens, Doris, die mit 11 in ihre Familie kommt und die dann auch total gewitzt ist und sich dann eben als Tourmanagerin da entwickelt. Und das ist so ein Insider-Tourbericht quer durch die Spelunken der Republik. Ich fand ein größtes Lesevergnügen. Aber was habe ich mich immer gefragt, wie ist es möglich, sich in die Perspektive dieses jungen Mädchens so hineinzuversetzen? Sie konnten ja nicht mit ihr sprechen, weil sie ihren Weg dann nicht weiter verfolgen konnten.
Das hat verschiedene Gründe. Einmal ist es so, dass ich natürlich mit einer Frau und Töchtern aufgewachsen bin und dass natürlich auch die Doris und ihre Mutter, etwas verpeilte Hippie-Tante, dass die bei uns natürlich auseinandergegangen sind. Und es ist auch so, wie eine kluge Analytikerin mal gesagt hat, dass in allen guten Männern ein weibliches Element ist. Das ist vielleicht das Element, das das Ganze versteht. Und ich habe das sehr beachtlich gefunden, weil sich dieses Mädchen wirklich, die ja in ungünstigen Umständen aufgewachsen ist, mit einer verpeilten Mutter, die geschieden war und so weiter. Also die hat sich wirklich auf eine erstaunliche Art und Weise durch eine schwierige Zeit durchgebissen und durchgekämpft und hat mich natürlich sehr nahe erlebt, hat sich aber nie von mir irgendwie fasziniert lassen, in dem Sinn, dass sie mich irgendwie bewundert hätte oder als besondere Persönlichkeit betrachtet hätte. Die war dabei, hat gesehen, was ich für Möglichkeiten habe und wo ich meine ganzen Macken habe und so, wo man lieber nicht hinschaut.
Kurzer Auszug, wie Sie aus der Perspektive der Tourmanagerin über sich selber schreiben. Am Morgen nach einer Vorstellung herrschte Zufriedenheit und Harmonie. Der nächste Tag war melancholisch gefärbt. Dann glitt er ins Düstere und suhlte sich ein paar Tage darin wie Esoterikbrüder in einem Urschreitank, bevor sich wieder hochrappelte und einen neuen Song schrieb. Läuft das so bei Ihnen?
Sie hat das sehr genau erfasst, ja, dass ich habe so einen gewissermaßen manisch-depressiven Zug. Das fährt auf einen Gipfel hoch und anschließend gleitet jetzt ab in einer, ist jetzt nicht wirklich depressiv, also ist eine schwer melancholische Phase, wo ich an allem zweifle, was ich jemals gemacht habe. Und das dauert dann einige Zeit und dann schwimmt sich die Seele wieder etwas frei. Sie hat schon recht, dass der Typ ist an sich nicht zurechnungsfähig. Also der wackelt von hoch in tief und alles dazwischen. Das hat sie gut beobachtet.
Es ist genau das, was die Kunst braucht. Also früher, man hat doch immer diesen Satz, der Künstler muss leiden, um etwas Produktives auf die Bühne zu bringen. Glauben Sie an sowas?
Ich glaube, das ist etwas zu schlicht ausgedrückt ist. Das ist überhaupt nicht so, dass der Künstler leiden muss. Aber ich glaube, dass der Künstler auch, selbst wenn er über einen traurigen oder über einen sehr, sehr ernsthaften, eher dunklen Punkt schreibt, dann, dass er deswegen nicht leiden muss, sondern derjenige, der was verfasst, der was schreibt, was produziert, soll ja immer das mit Vergnügen machen, auch wenn der, und mit Freude machen und mit Überzeugung. Deswegen, das ist mit der Künstlerleid, ist etwas romantische und etwas kitschige Vorstellung. Es ist so, dass, aber die wirklich gute Kunst, ja, und es ist egal, ob man jetzt Jimi Hendrix nimmt oder Prince oder die Beatles oder die Bee Gees, ja, die wirklich größere Kunst hat sowohl die exzessiven Gaudi-Disco-Exzess-Teile drin, als auch wirklich ganz schwermütige Songs, die halt mit dem Ende des Lebens oder mit den Tiefpunkten des Lebens zu tun haben. Und ich glaube, nur dann, wenn der Künstler diese ganzen verschiedenen Stimmungen und Farben der Existenz abbildet in seinen Songs, dann ist es was man auf die Dauer hören kann. Niemand will auf die Dauer nur depressives Zeug hören und niemand will auf die Dauer nur Disco hören.
Ja, wir wollten über die Talente sprechen, die es braucht, um auf der Bühne erfolgreich zu sein. Ist es dann so etwas, auch ein intensives Leben zu leben, um das auf die Bühne bringen zu können, im Song zu transportieren?
Nicht nur. Nee, es gibt viele Leute, die wirklich ein intensives, exzessives und wirklich überschäumendes Leben führen und keinen einzigen vernünftigen Satz jemals produzieren haben. Das zu schreiben, diese verschiedenen Ausdrücke des Lebens dann in einen Text oder in einen Song, in Musik zu fassen, das ist eine ganz andere Fähigkeit. Und die hat bei weitem nicht jeder, der intensiv lebt.
Ja. Wie haben Sie die bei sich entdeckt, diese Fähigkeit?
Die musste ich nicht entdecken, sondern das ist aus mir relativ früh rausgebrochen. Also das ist schon, weiß ich, 12, 13 war, hat sich das einfach irgendwie in die Öffnung gesucht und hat sich gezeigt.
Sah dann wie aus?
Ich habe zum Beispiel mit 13, 14, 15 Jahren habe ich schon Gedichte geschrieben, meistens verzweifelte Liebesgedichte für irgendeine junge, nicht für Frau, sondern für Mädchen damals. Und das sich vollkommen vergessen hatte. Und da gibt es also, zum Beispiel kann es passieren, dass mir eine Frau schickt mir irgendwie Fotokopie von einem Liebesgedicht, das ich ihr geschrieben habe, als wir 15, 16 waren. Und ich lese das und ich denke mir, das kann nicht sein, wer hat das geschrieben? Aber ich sehe, dass es meine Schrift ist und ich habe es vergessen. Und dann sehe ich aber, dass der 15-Jährige damals schon zum Teil wirklich ganz schöne Sachen geschrieben hat, wo ich mich wundere, wie gut das Zeug ist. Ich dachte mir, der hat damals nur Quatsch produziert, aber es ist zum Teil schon ganz schöne Ansätze drin. Also das produziert man nicht bewusst, sondern das bricht
Talent
aus den Leuten raus. Und bei manchen verdämmert es wieder und in meinem Fall hat es einfach sich nicht auslöschen lassen.
Schawumm, Georg Ringsgwandl, so heißt das aktuelle Album. Nächste Woche Karlsruhe und Stuttgart. Wie ist das mit dem Funken und dem Publikum? Was passiert da ganz genau, wenn Sie auf die Bühne gehen?
Es sollte so sein, dass wenn man auf die Bühne geht, dann irgendwann ein Funke aufs Publikum überspringt. Meistens ist es so. Entweder es passiert gleich am Anfang, wenn es nicht in den ersten paar Minuten passiert, passiert es nie mehr. Und dann wird es wirklich mühselig. Und es ist so, dass sich natürlich viele Künstler dahinter verstecken, die sagen, ja, das Publikum war komisch dort und so. Aber das ist nicht so. Das liegt immer. Es liegt immer am Künstler, ob der Funke überspringt, ja oder nein. Und weil die Leute sind überall in Ordnung. Wenn Publikum von, was weiß ich, egal ob es jetzt 50 oder 500 sind, in den Saal geht, sich einen Abend frei nimmt, nicht Fernseh schaut oder nicht mit dem Nachbarn grillt und Eintritt bezahlt und sich ordentlich anzieht und dann in irgendeinen Saal geht und dort eine Vorstellung anschaut, dann wollen die die Vorstellung sehen. Und niemand geht in eine Vorstellung, um sich zu ärgern oder weil er was nicht sehen will. Also sind an sich, sobald du auf eine Bühne gehst und du hast einen einigermaßen vollen Saal, dann ist es immer so, dass es funktioniert, wenn der Künstler irgendwie das schafft, dass er diese... Ich kann es nicht erklären, aber diese sind irgendwelche, sind es göttliche oder dämonische oder magische Wellen, die ausgesandt werden. Es ist so, es gibt irgendwo einen Punkt, wo der Funke überspringt. Wann das ist, man kann es nicht erklären, warum und wieso. Da gibt es sicher tonnenweise Bücher, die darüber geschrieben haben. Aber eindeutig ist so, das Publikum merkt es, wenn der Funke überspringt. Und jeder, der den Saal anschaut, weiß, jetzt hat es geklappt oder jetzt klappt es nicht. Ja, und
gibt es Bedingungen, die besonders gut sind, dass das klappt und dass es auch frühzeitig klappt? Also vielleicht so der Rahmen, der dann passen muss, kann man das ausmachen?
Es ist ein voller Saal, ist immer gut, aber ist nicht unbedingt notwendig. Es kann auch sein, dass es ein voller Saal ist und alles ist groß und die Leute klatschen, wenn man auf die Bühne geht und dann vertröpfelt die Vorstellung, das kommt auch vor. Aber es hängt wirklich davon ab, in welcher Verfassung der Künstler ist. Und es ist zum Beispiel ganz gute Voraussetzung, dass der Künstler sich grundsätzlich nicht für zu wichtig nimmt, dass er nicht meint, er ist Elvis Presley, Prince und Michael Jackson in einer Person, sondern es ist vielleicht ganz gut, dass der Künstler kurz bevor er auf die Bühne geht, sich überlegt, ob er vielleicht nicht der größte Trottel der Weltgeschichte ist, und sich jetzt aber schön anzieht und trotzdem nett ist zu den Leuten. Oder irgend sowas. Also da hat jeder eine andere Art und Weise, damit umzugehen. Und ich schaue, dass ich mit ganz ruhigem Inneren und ohne große Überlegenheitsgeste oder ohne großes Sendungsbewusstsein auf die Bühne gehe. Und ich denke mir, wenn du Glück hast, gefällt es den Leuten, aber eigentlich bist du nicht würdig einzugehen unter dein Dach, wie es in der katholischen Liturgie heißt.
Ja, aber gibt es vielleicht dennoch eine Botschaft?
Und Botschaften gibt es keine. Nein, Botschaften gibt es keine. Es gibt Songs, die einen Text haben, der natürlich einiges an Inhalt hat, was sich manche Leute so und so, was nicht jeder gleich aufnimmt, aber es gibt genügend Stellen in den Texten, die etwas beinhalten, aber ich habe keine Botschaft. Ich habe weder eine politische Botschaft noch sonstige moralische Predigten, weil ich glaube, dass immer, wenn in einem Saal bloß 100 oder 150 Leute sitzen, dann ist es so, dass die Gesamtheit des Publikums intelligenter und erfahrungsreicher ist als der auf der Bühne. Also ist jedes Gefühl von Überlegenheit gegenüber dem Publikum vollkommen unberechtigt.
Gibt es eigentlich so das erste Theater, die eine Bühne, der Sie immer ganz besonders verbunden bleiben?
Es gibt ein paar Kleinbühnen, wo ich am Anfang auftreten durfte, also nur verzweifelt nach Auftrittsmöglichkeiten gesucht habe. Also eines ist zum Beispiel der Theaterstadl in Markdorf, was wirklich eine wunderschöne kleine Bühne ist. Das ist eine kleine Bühne, da passen was weiß ich, 100, 200 Leute rein und es schaut aus wie ein barockes Theater in einem alten Holzstadl drin. Und es gibt natürlich dann später zum Beispiel die Kammerspiele in München oder das Residenztheater, aber auch verschiedene Bierzelte. Und dann gibt es so Sachen wie zum Beispiel die Music Hall in Worpswede bei Bremen, in der norddeutschen Tiefebene.
Das Künstlerdorf, Worpswede.
Ja, Künstlerdorf, ja, Rilke und so weiter, Worpswede. Und also gibt es verschiedene schöne Plätze. Und und wenn man das ein paar Jahre lang gemacht hat, dann weiß man ja schon, genau, wie es dort aussieht. Also fährt man gern wieder dorthin.
Ja, freuen sich auch die SWR1-Hörerinnen und Hörer drauf. Elfriede und Franz Lang aus Überlingen schreiben zum Beispiel: Wir sind auch Fans, seit 30 Jahren im Theater Stadel in Markdorf mit dabei. Wie ist das, wenn dann nach einem Konzert eine Kritik erscheint? Lesen Sie die?
Ja, wenn sie mir irgendwie zugeschickt oder zugänglich gemacht wird, auf jeden Fall. Weil es oft so ist, dass in den Kritiken Sachen drinstehen, die mir quasi neu sind. Also es ist oft so, dass die KritikerInnen, wie man heute sagt, dass die Dinge sehen in dem, was man macht, die offenbar in dieser Bühnenvorstellung, in der Musik drin sind, die mir vielleicht gar nicht so bewusst waren. Das ist ganz interessant. Und dann ist so, dass die Kritiken natürlich wie alles die unterschiedliche Qualitäten haben. Es gibt Leute, die Kritiken schreiben, die außerordentlich professionellen, klugen, analytischen Blick haben. Andere schreiben mit einfach irgendwie Zeug hin, weil es gerade irgendwie sauer sind. Oder es gibt auch super gute Kritiken, die komplett überzogen sind, wo man denkt, hat der irgendeine Substanz zu sich genommen vorher. Also, aber ich lese die immer. Ist aber nicht so, dass die Kritik jetzt dazu führen wird, dass ich über Selbstmord nachdenke oder sowas.
Wie ordnen Sie denn das ein, was die Zeit über Sie geschrieben hat? Ein Mann wie ein Leuchtturm, Geheimtipp der Verirrten, der Oberarzt als Punk, verhauter Rock'n'Roller und intellektueller Robin Hood.
Ja, das ist Helmut Schödel, einer der wirklich guten Journalisten, der lange Zeit für die Zeit gearbeitet hat. Und der hat das ziemlich am Anfang meiner Laufbahn, hat er einige Konzerte von mir so besucht, ohne dass ich das wusste. Und der hat dann ein paar Mal, der hat 2-3 Artikel in der Zeit geschrieben mit wirklich sehr gelungenen Formulierungen, die dann, ich weiß nicht, wie oft abgeschrieben worden sind. Also der müsste dann sicher Pension bekommen dafür, wie oft er zitiert worden ist. Und das ist einer von den wirklich gekonnten, klugen Journalisten gewesen, die damals über mich schon geschrieben haben.
Und heutzutage in der digitalen Welt, da ist es bei Konzerten häufig so, dass die Konzerte geteilt werden, während der Konzerte wird gefilmt. Wie ist es bei Ihnen?
Ja, ich kriege das gar nicht mit. Natürlich filmen die Leute das und dann halten die ihr Handy hoch und fotografieren und so weiter. Dann erscheinen zum Teil im Netz irgendwelche Clips von irgendeinem Konzert, ja, die mir dann zugeschickt werden, irgendwie zugeleitet werden. Und dann schaue ich mich selbst an und wundere mich manchmal, was ich alles gesagt habe. Viel von dem Zeug ist improvisiert. Das vergesse ich einfach. Und wenn ich von der Bühne runtergehe, habe ich schon wieder vergessen. Und dann schaue ich mir irgendwie eine Woche später irgendwie eine Szene an, die, was weiß ich, in Mainz oder was der Henke wo stattgefunden hat. Und denke mir, du lieber Gott, was hast du da gesagt? War ganz witzig. Oder, ja, und ganz interessant. Insofern hat diese neue digitale Kommunikationskultur oder Kultur natürlich auch so ihre schönen Seiten. Ja. Manchmal denke ich mir, du lieber Gott, wie grausig schaust du aus, das hätte er nicht veröffentlichen sollen. Das ist so, die Leute sehen das halt einfach mit ihren Augen und der Künstler geht in Demut und akzeptiert es so.
Also wenn wir auf die digitale Entwicklung schauen in der Musik, Sie sind ein guter Beobachter, was stellen Sie denn dabei fest?
Es hat im Laufe der Jahre, wo die digitalen Errungenschaften so in die Musik da Einzug gehalten haben, ja, hat es viele, viele wirklich sehr gute Effekte gegeben. Also zum Beispiel ist es heute viel, viel billiger und oft auch besser und einfacher, mit einer Band zum Beispiel ein Album aufzunehmen, als es noch in den 70er, 80er Jahren war, wo es zum Teil unglaublich teuer noch war. Das ist heutzutage wirklich so einfach und das ist in einem Dachboden, wo wir unsere letzte Platte aufgenommen haben, oder in einem größeren Zimmer machbar. Und natürlich gibt es auch die ganzen moderneren Dinge, die junge Typen, was weiß ich, im Kinderzimmer zu Hause noch bei den Eltern machen. Also der Vorteil dieser ganzen digitalen Entwicklung ist, dass es ein unglaublich breites Spektrum gibt, sich musikalisch zu betätigen. Von den simpelsten digitalen Beats und so weiter bis zu wirklich also hochkarätigen Aufnahmen, die man mit akustischen Instrumenten macht. Also das heißt, man hat wirklich eine unglaublich breite an Möglichkeiten, in denen man sich ausdrücken kann.
Das ist die positive Seite. Jetzt könnte man natürlich auch argumentieren, Künstler, die Alben produzieren, so wie Sie, die Titel schaffen es heutzutage in erster Linie auf dem Markt. Gar nicht mehr die ganze Geschichte, das Album, was erzählt wird. Ist das etwas, was Sie mit Sorge beobachten?
Nein, ich betrachte das nicht mit Sorge. Das ist vielleicht mit so einem kleinen Tröpflein Wehmut, ja, dass es, weil ich höre immer noch lieber ein ganzes Album, weil ich denke, dass eine Band, irgendein Künstler, wenn der die Leute, die mich interessieren, die arbeiten einige Zeit an einem bestimmten musikalischen Stil, an einer bestimmten Art von Mitteilung und von Musik und Ausdruck. Und wenn Sie damit davon von mir aus 10 gute Titel haben, was schon mal sehr viel ist, dann machen Sie daraus ein Album. Und ich höre immer lieber gern das Album, weil ich denke, dass die Künstler, die ich gern mag, die bauen das Ganze zu einem einigermaßen durchhörbaren Album aus. Und, aber ich weiß, dass das Vintage ist. Das ist wirklich oldschool und das ist einfach das, was sozusagen die Großväter schon gemacht haben. Stört mich aber nicht. Und ich weiß, dass es viele Bands gibt, die jetzt einfach also digitale Singles halt rausballern mit allem digitalen Tamtam außenrum. Aber das ist auch okay. Das ist, kommt darauf an, was man gern tut. Und es gab ja auch mal Zeiten, wo jemand zum Beispiel ein Symphoniekonzert geschrieben hat, das eine Dreiviertelstunde dauert. Ja? vor der letzten Eiszeit. Und also man hat ja alle diese Möglichkeiten und ich bin der Gegenpart nicht böse, dass sie das jetzt nicht mehr so macht, wie das der Elvis Presley oder die Beatles oder die Stones damals gemacht haben. Man muss wissen, was man möchte. Und du kannst heutzutage, wenn es gut gemacht ist, alles Mögliche machen. Es gibt junge Künstler, die einfach, sag zum Beispiel die wirklich fortgeschrittenen, guten Amerikaner, die einfach mit ein paar alten Instrumenten, Geige, Kontrabass, Banjo und einfach unerhört gute Platten machen mit alten Instrumenten, die aber so modern aufgefasst sind und die praktisch in ihrer quasi Bluegrass-Musik, ja. Aber die neuesten Entwicklungen an Rhythmik und an musikalischer Phrasierung mit berücksichtigen und auch die Texte auf eine ganz moderne Art schreiben. Also es gibt ja alle Möglichkeiten. Niemand braucht sie beschweren, weil du hast die Möglichkeit, das zu machen, woran du wirklich glaubst. Du musst es nur tun und sollst nicht rumjammern, dass du vielleicht nicht gleich sofort die Schleierhalle vollkriegst.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich sage herzlichen Dank für den Besuch heute Vormittag, Georg Ringsgwandl.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.